Die Frage ist gut.
Und dann trinkt man schon, fängt man eigentlich schon an zu trinken. Also man fängt dann eigentlich auch schon mit Champagner an zu trinken, weil man irgendwie geht ja davon aus, so self-fulfilling prophecy mäßig, dass man diesen Oscar dann auch nach Hause holt.
Das war's mit dem Medienjahr 2021 und das neue Medienjahr, das steht direkt vor der Tür. Hinter uns liegen über 50 Folgen Satzzeichen und in den zurückliegenden 12 Monaten damit verbunden viele nette, schöne, berührende, inspirierende und manchmal auch nachdenklich machende Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, nämlich hier in unserem Podcast Satzzeichen. Und weil zwischen den Tagen immer eine gute Zeit ist, um ein kleines bisschen zu schauen und zu bilanzieren, habe ich mir heute meinen Kollegen Karl-Heinz Keil ins Studio eingeladen. Er ist der Mann hinter Podcast, der dafür sorgt, dass hier auch jede Woche ordentliche Gäste sitzen und dass hier jede Woche produziert und ein ordentlicher Podcast gemacht wird. Ohne ihn ging es nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und deswegen gar nicht allzu viel von mir. Letzte Folge, die letzten 30 Satzzeichenminuten im Jahr 2021. Und auch diese letzten 30 Minuten gibt es wie immer überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und auf der Webseite der Hans-Seidel-Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und wünsche nochmal spannende 30 Minuten. Karl-Heinz, du bist nicht nur Redakteur, sondern auch quasi der Chronist dieses Podcasts. Hilf mir mal, was haben wir dieses Jahr alles gemacht in dann doch wieder 50 Folgen?
Ja, im Januar war ja gleich mal ein bisschen Hollywood. And the Oscar goes to?
To Sonja Scheider. Aus Gmund am Tegernsee, Filmemacherin, Dokumentationsmacherin, die tatsächlich 2015 für eine Dokumentation den Oscar gewonnen hat. Und die hatten wir zu Gast. Stimmt.
Das ist ganz toll gewesen. Also Oscar-Preisträgerin zum ersten Mal bei Satzzeichen. Wir hatten auch ein Thema zum ersten Mal, das ja damals, glaube ich, vor einem knappen Jahr ein totaler Hype war. Du hast mit Christian Bollert über Clubhouse gesprochen. Was war das gleich nochmal, sage ich jetzt mal süffisant?
Ja, das Lustige an der ganzen Geschichte ist, dass es tatsächlich vor einem Jahr das Ding war, wo jeder gesagt hat, da müsst ihr sein. Clubhouse, wer es nicht mehr weiß, war diese App, in der man sich, naja, ich sage immer, zu größeren Telefonkonferenzen treffen konnte. Also man hat halt beliebig viele Leute zusammengeschaltet und dort haben die sich über irgendwas unterhalten. Es ist natürlich im Nachhinein immer relativ leicht zu sagen, ich habe es ja damals schon geahnt, ich kann es aber belegen durch viele Beiträge, Texte und ich glaube auch durch eine skeptische Grundhaltung in diesem Podcast, dass ich mir immer dachte, was soll das eigentlich? Wer wird das dauerhaft nutzen? Und lustig noch am Rande, die ARD und ZDF Online-Studie hat dieses Jahr, am Ende des Jahres mal versucht, die Reichweite von Clubhouse zu ermitteln und hat gesagt, ist nicht mehr im relevanten Bereich. Also ein tolles Beispiel dafür, wie Hypes gerade bei uns in der Medienbranche kommen und dann ganz, ganz schnell wieder gehen.
Eine Reichweite, eine messbare Reichweite gibt es immer im Februar, wenn es um Fasching, um Fastnacht, um Karneval geht. Ich kann mich erinnern, wir hatten sozusagen den ersten nichtmenschlichen Gast im Faschings, im Fastnachtsmonat im Februar bei uns zu Gast. Weißt du noch, wer das war?
Das war das Nilpferd Amanda, gespielt, gesprochen, erfunden und kreiert von Sebastian Reich, einem Bauchredner, den man spätestens dann kennt, wenn man sich den Fasching aus Veitshöchheim mal angeguckt hat, weil dort Sebastian mit der Amanda immer zu Gast ist. Amanda war dann auch die ersten 2 Minuten dabei, dann hat Sebastian gesagt, so und jetzt lass mal die Großen alleine reden. Der Podcast war eigentlich gar nicht so sehr lustig. Ich hätte mit Sebastian viel lieber darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man ein Nilpferd quasi als alter Ego hat und wie es so ist, wenn er dann, weiß ich nicht, auch mal mit Amanda auf Markus Söder zugeht und den so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Tatsächlich mussten wir dann darüber sprechen, wie es für Künstler ist, wenn sie während der Corona-Pandemie quasi nicht mehr auftreten können. Sebastian war dann damals sehr zuversichtlich, dass es bald wieder wird. Jetzt zum Jahresende wissen wir alle wieder, jetzt hocken wir dann doch leider wieder zu Hause. Und ob Sebastian seine Tour, die jetzt im Dezember losgehen hätte sollen, wie geplant machen kann, keine Ahnung.
Aber er hat mich sehr beeindruckt. Er hat nicht gejammert als Künstler, sondern hat aufgezeigt, wie er das Beste aus dieser Situation macht und wie er sozusagen überlebt mit anderen Aktivitäten. Ja, ums Überleben ging es sozusagen im März nicht. Da hatten wir doch Vertreter größerer Organisationen, größerer Medien da. Das war sozusagen der Monat der Chefs, wenn ich so sagen darf. Wir hatten den Chefredakteur der TZ, Sebastian Abinger, bei uns. Wir hatten den Wellenchef von Bayern 2, Stefan Mayer, bei uns. Und wir hatten meinen Chef, unseren Chef, den Chef der Hans-Seidel-Stiftung, Markus Ferber, zu Gast. Vielleicht mal allgemein, ist es denn schwieriger, mit Chefs oder Chefinnen zu sprechen, als mit den jungen Journalisten? Oder gibt es da keinen Unterschied für dich?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass jemand, der, sagen wir mal, eine gewisse Stufe auf einer Hierarchie erreicht hat und weiß, was er kann, dass solche Leute sehr häufig sehr viel entspannter sind, so jetzt sage ich mal was Böses, als der Mittelbau, der vielleicht noch irgendwo hin will oder sowas. Also ob jetzt Abinger, Ferber oder der Kollege von Bayern 2, die haben ja alle was erreicht. Und ich fand das sehr angenehm, dass keiner von denen jetzt irgendwie permanent erzählen musste, was sie alles können, was sie alles machen. Bei Markus Ferber hat mich übrigens sehr beeindruckt. Wir haben dann auch über Hate Speech gesprochen im Netz. Und er hat dann mal so ein paar Sachen vorgelesen, die er als Politiker regelmäßig in Mailpostfächer oder in sozialen Netzwerken zugespielt bekommt. Und das war dann schon sowas, wo ich mir dachte, auf welchem Weg ist denn diese Gesellschaft, wenn man anfängt, Politiker oder überhaupt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, derart übel zu beschimpfen? Das waren ja nicht nur Schimpfworte, sondern also tatsächlich Dinge, wo man ihm den Tod gewünscht hat. Und das war dann schon etwas, du machst dann die Aufnahmetaste aus und kommst ein bisschen ins Nachdenken.
Ja, ich erinnere mich dran, war eine sehr persönliche Folge. In gewisser Weise persönlich war es auch im April, weil wir einen, ja, ich möchte sagen, regelmäßigen Gast wieder mal begrüßen durften, Professor André Haller aus Kufstein. Er war ja unser erster Gast in den ersten Folgen, ist, glaube ich, mittlerweile derjenige, der am öftesten bei uns war. Und im April haben wir tatsächlich ein Thema erstmalig wiederholt, Krisenkommunikation, speziell auf die Corona-Situation gemünzt. Wer hätte gedacht, im April 2021, dass wir das Thema vom April 2020 wiederholen? Hättest du das gedacht?
Nein, natürlich nicht. Ich fürchte aber, lieber Karl-Heinz, dass wir gute Gründe finden werden, dass wir das Thema im April 2022 nochmal wiederholen müssen. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich die Aussage des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach gelesen habe, der gesagt hat, während meiner Amtszeit werden wir Corona nicht besiegen. Und dann dachte ich mir erst, ich dachte, der will volle 4 Jahre machen, aber dann fiel mir ein, naja, er meint es wahrscheinlich auch so, dass uns das Thema noch jahrelang verfolgen wird. Dass die Kommunikation gerade zum Thema Corona nicht wirklich besser geworden ist, haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja leider immer wieder gesehen. Also von dem her, lieber André, falls du gerade zuhörst, mach dich schon mal drauf gefasst, April 22 kommst du wieder zu uns zu Satzzeichen.
Wir hatten viele ernste Themen, politische Themen, aber wir hatten auch etwas lockerere Themen. Eine der meistgehörten Episodenfolgen war mit einer bekannten Antenne Bayern-Moderatorin. Weißt du noch ihren Namen? Weißt du noch das Gespräch mit, jetzt kommt das Fragezeichen?
Und jetzt kommt die Antwort. Das war mit Kati Kleff eines der unterhaltsamsten Gespräche, die ich überhaupt jemals geführt habe. Also A, merkt man, eine Radiomoderatorin, die ist es natürlich gewohnt, die setzte da hin. Und ich hoffe, die Kati hört uns jetzt nicht zu, weil ich jetzt noch ein Geheimnis verrate. Das war ja zu den Zeiten, als man sich auch nicht persönlich begegnen durfte. Und das haben wir remote aufgenommen, also über ein Videotool. Und Kati, die natürlich auch darauf achtet, dass irgendwie der Klang gut ist, die saß irgendwie in ihrem Kleiderschrank, weil der irgendwie akustisch am besten war. Also die saß echt inmitten von ganz vielen Klamotten in ihrem Kleiderschrank und hat so ein bisschen erzählt. Aber auch da war so ein Moment dabei, der sehr persönlich und sehr toll war, weil Kati Kleff nicht nur moderiert, sondern auch eine sehr, sehr gute Sängerin ist. Und die hatte es tatsächlich mal bei The Voice of Germany unter die besten 100 geschafft und hat dann erzählt, dass sie jahrelang dann nicht mehr gesungen hat und nicht mehr aufgetreten ist, weil sie das persönlich sehr getroffen hat, dass sie dann einfach nicht weitergekommen ist. Und das fand ich toll, dass sie da in dem Moment so ehrlich war, weil jemand anderes hätte vielleicht gesagt, wie toll man mit Niederlagen umgehen kann oder ist doch super, wenn ich unter den besten 100 war. Und die Kati meinte dann, nee, das hat mich in dem Moment so getroffen, dass ich lange Zeit nicht mehr gesungen habe.
Im Mai hatten wir dann einen Innovationsmenschen zu Gast, den du vergangene Woche empfohlen hast, Dirk von Gehlen. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, wer ist Dirk von Gehlen, was macht er?
Also Dirk von Gehlen hat mehrere Leben sozusagen. Er ist zum einen Innovationschef beim Süddeutschen Verlag, genauer gesagt bei der Süddeutschen Zeitung, und kümmert sich da, der Name sagt es, um das Thema Innovationen aller Art. Das zweite ist, dass Dirk in seinem zweiten Leben sozusagen ein sehr gefragter, erfolgreicher Buchautor ist, der sich sehr, sehr viel mit dem Thema digitale Kultur auseinandersetzt. Und über diese beiden Dinge haben wir dann auch in der Doppelfolge gesprochen, nämlich zum einen über Memes und andere lustige Phänomene der digitalen Kultur, aber auch über Innovationen im Journalismus. Und was ich an Dirk sehr, sehr schätze und auch in diesen beiden Podcast-Folgen toll fand, Dirk ist jemand, der über 2 Podcast-Folgen ohne eine einzige Phrase auskommt, kein einziges Buzzword gebraucht und bei dem ich bei jedem Satz das Gefühl habe, der weiß sehr genau, was er erzählt. Also wenn man sich wirklich mit dem Thema digitale Kultur und Journalismus und Medien auseinandersetzen will, Karl-Heinz, du guckst vielleicht nochmal, welche Folgen das genau waren. Liebe Hörer, guckt nach bei Spotify oder anderen Dings. Die würde ich euch sogar fast ein Jahr später sehr ans Herz legen wollen.
Du hattest ja noch einen Gast, den wir dann öfter noch begrüßen dürften. Einen bekannten Journalisten vom Bayerischen Fernsehen, Andreas Bachmann. Man kennt ihn von der Rundschau. Du hast mit ihm mehrere Gespräche in 2021 geführt über die Medien. Gab es viele Insights. Wie schaut es hinter den Kulissen aus? Wie denkt er drüber? Ihr habt über Politik gesprochen, aber ihr habt auch noch immer irgendwie so einen kleinen Running Gag dabei gehabt, das weiß ich noch. Und das ist das Thema, was dich, glaube ich, in mehreren Episoden begleitet hat.
Ja, das ist das Thema Fußball, weil Andreas Bachmann ist ein hochkompetenter Journalist, ein wirklich sehr, sehr interessanter, spannender und auch netter Gesprächspartner. Das Ganze wird ein bisschen dadurch getrübt, dass er fußballerisch leider... Hilfe, ich kann das jetzt gar nicht formulieren, ohne dass das irgendwie unter die Zensur fallen würde. Also seine fußballerische Kompetenz liegt weit unter seiner journalistischen. Er ist ein großer Fan von Eintracht Frankfurt und saß mir in unserem letzten Gespräch tatsächlich in einem Eintracht Frankfurt Trikot gegenüber. Ich wollte das Gespräch dann ursprünglich erst abbrechen, aber nein, also es war völlig in Ordnung und Andreas Bachmann kann das auch gut verkraften, wenn man darüber Witze macht. Das Blöde war nur, wir haben unser Gespräch, unser drittes, als er im Eintracht-Trikot da saß, genau 3 Tage gemacht, nachdem die Eintracht in München beim FC Bayern in der Allianz Arena gewonnen hat. Da mussten wir dann ein bisschen kleinlaut sein und sagen, ja. Aber ansonsten waren es ganz, ganz tolle Gespräche mit jemand, der wirklich profunde Einblicke ins politische Geschehen gegeben hat.
Ja, es ist ein gefährliches Terrain mit dem Fußball. Das verlassen wir auch, gehen wir auf die Bühne. Im Juni gab es Neues. Du hattest erstmal einen echten Theaterintendanten zu Gast. Du hattest erstmalig einen krimischreibenden Landtagsabgeordneten mit Gerhard Hopp zu Gast. Und du hast erstmalig, ich meine, es ist zwar das benachbarte Ausland und es ist auch auf Deutsch, aber wir hatten das erste Mal jemanden aus dem Ausland, aus Österreich zu Gast. Weißt du noch, die Marlene Auer, weißt du noch das Gespräch? Ich glaube, das war auch ein sehr unterhaltsames, aber auch interessantes Gespräch in eine andere Medienlandschaft.
Also es war erstens sehr unterhaltsam und charmant, weil ich alleine schon diesen österreichischen Akzent sehr liebe, den die Marlene dort ausführlich praktiziert hat. Aber das wirklich Interessante daran war, dass die österreichische Medienlandschaft, vor allem die Printlandschaft, dann doch ganz anders als unsere deutsche ist. Also das wurde dann in einem bekannten Mediendienst dann auch tatsächlich nochmal thematisiert, dass also die Frau Auer im Podcast der Hans-Seidel-Stiftung mal erzählt hat, dass es den Zeitungen in Österreich im Vergleich zu den deutschen Printobjekten vergleichsweise gut geht. Ich könnte jetzt zwar nicht mehr rekapitulieren, warum das so ist, aber ich habe mitgenommen, die Österreicher lesen anscheinend immer noch deutlich lieber die gedruckte Zeitung als die Deutschen, warum auch immer.
Im Juli hatten wir dann 2 Doppelfolgen. Zunächst mit dem von mir sehr geschätzten Stefan Parisius. Ich höre sehr, sehr gern 1:1 der Talk auf Bayern 2. Er ist ein wunderbarer Talker, diesmal als Gast bei dir in Satzzeichen. Und wir hatten einen ganz berühmten Sportreporter. Für mich schon auch sowas wie ein persönliches Highlight. Jemand, der immer heute aus dem Stadion gehört hat. Und er hatte gerade seine Karriere beendet.
Genau, das war Karl-Heinz Kahrs, der legendäre, und in dem Fall trifft dieser Begriff wirklich, der legendäre Fußballreporter des Bayerischen Rundfunks, der sein letztes Spiel, das war ja wirklich so eine total tolle Geschichte, sein letztes Spiel und seine letzte Live-Einblendung war wirklich der Moment, in dem Robert Lewandowski diesen unglaublichen Gerd Müller-Rekord mit den 40 Toren pulverisiert hat. Den haben wir dann auch, also den O-Ton von Karl-Heinz Kahrs haben wir dann auch eingespielt, gleich am Anfang. Ich glaube, der hat sich die Lunge rausgeschrien. Und weißt du, ich war ja sehr gespannt darauf. Ich meine, ich kannte Karl-Heinz Kahrs natürlich aus dem Radio, von seinen ganzen vielen, vielen Fußballreportagen. Und dann dachte ich mir, ich bin gespannt, wie das so ist, wenn der dann so umswitcht vom normalen Karl-Heinz Kahrs in den Fußballreporter Kahrs. Aber den Switch gibt's überhaupt nicht, weil Karl-Heinz Kahrs immer so redet. Also der redet mit dir, als wenn er gerade irgendein Fußballspiel übertragen würde. Und der wird dann schnell und mit einer Leidenschaft und mit einer Begeisterung. Ich bin teilweise wirklich daneben gesessen und habe mich köstlich amüsiert. Und zum anderen das erste Mal in fast 90 Folgen Satzzeichen, dass ich echt ein Problem hatte, zu Wort zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, du bist selbst kaum zu Wort gekommen. Ich hatte den Eindruck, ihr hättet 4 Episoden produzieren können.
Ja, der hat ja Geschichten erzählt. Der hat wirklich Dinge, Anekdoten aus der Fußballwelt erzählt, die einfach, also für jeden, der sich auch nur ein bisschen für Fußball interessiert, hochunterhaltsam war. Aber ich kann dir auch sagen, Karl-Heinz, er hat auch Dinge off Records erzählt, irgendwelche Anekdoten, von denen es dann gut war, dass wir sie nicht gesendet haben. Kurz gesagt, jemand, der wirklich das Herz der Bundesliga sozusagen war im Sportjournalismus und einer der ganz wenigen, das fand ich so toll, der nicht diese geklonte Mainstream-artige Art der Moderation hat, wie sie heute jeder durchschnittliche Sky-Reporter oder sowas hat, sondern den Cast, du hast das Radio angemacht und du wusstest, das ist jetzt Karl-Heinz Kahrs. Der Grauen jedes Moderationscoaches sozusagen, der hat halt einfach sein Ding gemacht.
Irgendwie rhetorisch brillant, aber anders rhetorisch brillant, ein großartiger Kommunikator, wie ich finde. Vielleicht schade, dass wir ihn im August zu Gast hatten, war der Krisenkommunikator, der Corona-Krisenkommunikator Markus da Gloria Martins. Ihr habt da, glaube ich, 2 ganz tolle Folgen gemacht, wo du auch einige persönliche Erlebnisse mit einbeziehen konntest.
Ja, Markus da Gloria Martins war ja derjenige oder beziehungsweise ist einer größeren Öffentlichkeit damals bekannt geworden während des OEZ-Attentats beziehungsweise des Amoklaufs damals 2016. Er hat damals für die Polizei München kommuniziert und wurde dann demnach, was ja fast schon wieder unterhaltsam ist, glaube ich, der einzige Pressesprecher Deutschlands, der eine eigene Facebook-Fanseite hatte, weil er es mit einer unglaublichen Ruhe, mit einer wahnsinnigen Kompetenz gemacht hat und wirklich das Musterbeispiel für ausgezeichnete, gelungene Kommunikation war. Mich hat es damals insofern mit betroffen, weil ich als Journalist mit dieser Geschichte zu tun hatte, damals den ganzen Abend live für diverse Sender on air war und damals auch eine Wohnung hatte, die gerade mal 500 Meter vom OEZ weg war. Das ist dann natürlich schon eine ganz andere Geschichte als wenn das irgendwo sonst wo stattfindet, an einem Ort, zu dem du keinen Bezug hast. Also von dem her war es sicherlich für mich der persönlichste Podcast, aber es war auch wahnsinnig beeindruckend, diesen Mann mal sprechen zu können, der dann ja auch ins Gesundheitsministerium abgeordnet wurde, um die Corona-Kommunikation zu machen und inzwischen leider nicht mehr mit Kommunikation und Medien zu tun hat, sondern wieder in den Polizeidienst zurückgekehrt ist. Ich hatte aber immer den Eindruck, das ist seine wahre Berufung und da gehört der Mann auch hin.
Im September, dann fortlaufend im Oktober, haben wir uns natürlich dem Thema Bundestagswahlkampf angenommen mit André Haller, mit Andreas Bachmann. Mit bekanntem Ausgang wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen. Es gab sozusagen auch wieder ein bisschen Kunst und Kultur, ein bisschen Kabarett, diesmal aus meiner Heimat, aber auch ein bisschen aus deiner Heimat, aus Niederbayern.
Ja, das war mit Eva Petzenhauser ein Multitalent, wenn man das so sagen darf, die Stimme von Jacqueline Nullinger bei Antenne Bayern war, die die Synchronsprecherin für diverse Filmfiguren ist, die Kabarett macht und die singen kann, die auch mit einem Musiker verheiratet ist und unter anderem im Übrigen ein Programm hat, in dem sie mit ihrem Mann zusammen in einer Zwei-Mann-Show sozusagen nur Stücke von Queen und von den Beatles singt. Du ahnst es, da hatte sie natürlich meine volle Sympathie damit.
Ja, bei den Beatles schon. Im November war dann ein Musikgenre sozusagen in Persona von Susanne Wiedner zu Gast, was nicht so unbedingt deins ist. Da glaube ich, hast du auch einiges dazugelernt, was das Thema Volksmusik, volkstümliche Musik betrifft. Ich glaube, da musstest du vielleicht auch ein paar eigene Klischees über Bord werfen.
Das musst du spätestens in dem Moment, wenn du Susanne Wiesner kennenlernst. Also Susanne ist für alle, die es nicht wissen, moderiert Volksmusik im bayerischen Fernsehen und ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ein klischeebeladener Mensch wie ich von einer Volksmusikmoderatorin erwarten würde. Sie macht auch selber Volksmusik. Und wer jetzt an eine, sagen wir mal, etwas betuliche ältere Dame denkt, täuscht sich. Die Susi ist 30, ist ein Wirbelwind vor dem Herrn. Und die hat mir dann den Unterschied erklärt zwischen Volksmusik und volkstümlicher Musik. Und die Erklärung, die habe ich mir echt gemerkt, die ging so, wenn du irgendwo in einer Wiese an einem Keyboard, an dem keine Kabel angebracht sind, einen breit lachenden Mann singen siehst, dann ist es volkstümliche Musik. Das habe ich mir gemerkt und habe mir dann wieder gedacht, Vorsicht mit Klischees, Volksmusik ist eine ganz andere Kategorie.
Ich habe gerade unbewusst die Formulierung verwendet, über Bord werfen, das passt. Wir hatten auch über Reisejournalismus im November gesprochen, über Kreuzfahrten mit Franz Neumeier. War, glaube ich, ein spannender Einblick in so ein Nischenthema. Ich glaube, wir wollen das auch in 2022 weiterführen, dass wir natürlich die großen Sender irgendwie vertreten haben, aber auch kleinere journalistische Bereiche oder Bereiche, die irgendwo am Rande was mit Kommunikation zu tun haben. Im Dezember haben wir zum Beispiel über wertschätzende Kommunikation gesprochen. Ich glaube, gerade vor Weihnachten ist es ganz gut, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Und das sind auch wichtige Themen, die jetzt vielleicht nicht per se mit Journalismus zu tun haben, aber mit unserem Alltag. Und ich glaube, diese Alltagsrelevanz, die wollen wir schon auch manchmal herstellen.
Ja, ich meine, letztendlich ist es ja das, um was es im Journalismus geht. Wir wollen ja nicht irgendwie abgehobene Analysen der politischen Lage in Russland oder sonst wo nur lesen, sondern Journalismus ist ja das, was den Menschen durch seinen Alltag begleitet. Und ich glaube, ab und zu in der etwas abgefahrenen Medienblase schadet es überhaupt nicht, wenn wir so ein bisschen back to earth gehen und die Leute wieder ein bisschen erden und sagen, und jetzt reden wir mal beispielsweise über Lokaljournalismus.
Du machst dir gerade im Dezember ein bisschen Gedanken, wie wir einen kleinen Facelift oder Audiolift oder wie nennt man das dann für unseren Podcast-Satzzeichen hinkriegen, dass er vielleicht nochmal ein bisschen neuer, frischer klingt. Was überlegst du dir da gerade, Christian?
Ich tüftel gerade so ein bisschen mit etwas rum, was man im Fachdeutsch so schön ein Musikbett nennt. Der Name sagt ja ein bisschen, da legt man sich rein, aber nicht zum Schlafen, sondern zum Drübersprechen. Also kurz gesagt, natürlich wird inhaltlich das meiste so bleiben, wie es ist, weil es ja auch ganz wunderbar funktioniert hat und weil, muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen, ganz, ganz vielen Dank an die vielen Leute, die uns jetzt schon seit 2 Jahren zuhören. Aber trotz alledem, glaube ich, so ein bisschen aufmotzen kann man das Format. Gucken mal, dass es optisch ein bisschen frischer daherkommt, ein bisschen den neuen Zeiten angepasst. Inhaltlich kann ich Ihnen versprechen, werden wir beide wahrscheinlich auch 2022 wieder das gefürchtete Team der Hans-Seidel-Stiftung bleiben.
Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen kreativen Ideen, die du in dem Podcast immer wieder einbringst. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Ich wünsche dir eine gute Reise in die USA. Vielleicht guckst du ja noch Dinner for One, steht ja kurz vor der Tür sozusagen. Und ich hoffe, dass wir, das möchte ich einfach wiederholen, was du gerade gesagt hast, möglichst viele Hörerinnen und Hörer im Jahr 2022 wieder bei uns begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass Sie uns die Treue gehalten haben und sagen Sie gern weiter, dass da ein interessanter Podcast ist.
Ich danke ebenfalls, vor allem auch dir, lieber Karl-Heinz, weil ohne den Mann hinter den Kulissen sozusagen wird ja sowas nie im Leben funktionieren. Für viele, viele spannende Gäste, die du mir serviert hast sozusagen, und für viele, viele Einsichten. Wie gesagt, ohne dich wüsste ich bis heute nicht, was Volksmusik ist. Und dafür bin ich dir und unseren Gästen und natürlich unseren Ehehörern ewig dankbar. Wir hören uns wieder in 2022.